Letzten Sonntag ging es ums Geben und diesen Sonntag geht es eben um das Empfangen. Und ich hatte das ja schon erwähnt, das hatten wir uns angesehen das letzte Mal, dass beides in einem gesunden, harmonischen Verhältnis miteinander stehen muss. Das muss beides in unserem Leben vorhanden sein. Wenn wir nur geben, dann ist das Verhältnis nicht da. Wenn wir nur empfangen, sprich dieses Bild, wenn wir nur aufnehmen, essen, irgendwann ist das ungesund, ganz klar. Ne? Wir müssen auch einen Output haben, etwas, wo es rausgeht. Und es ist ja so, dass es gibt Menschen, die nicht geben können, aber auch solche, die nicht empfangen können. Das ist ganz interessant. Wir denken oftmals an Menschen, die nicht geben können. Das sind geizige Menschen oder die mit Geiz kämpfen. Ich denke, damit haben wir alle mehr oder weniger zu tun, in irgendeiner Form. Aber es ist eben auch so, dass wir alle mehr oder weniger damit zu tun haben, zu kämpfen haben, auch anzunehmen, zu empfangen, weil das ist ja auch ganz wichtig für uns, für unser Leben. Und die Frage an uns alle ist, wie ausgewogen sind diese beiden Aspekte in unserem Leben, in deinem und meinem Leben? Das ist die Frage, die wir uns selbst stellen sollten. Und heute ist Empfangen und wir werden mit dem Abendmahl enden. Das ist ganz wichtig, übrigens auch für all die Anliegen, die wir haben. Nachher ist eine Zeit, da wollen wir auch wieder im Glauben gemeinsam stehen, dass all die Dinge, die wir brauchen von Gott, die nur er geben kann, dass wir sie empfangen. Amen. Ganz wichtig, auch heute Morgen. Und ich möchte uns darauf aufmerksam machen, uns daran erinnern, dass es eigentlich so einen Kreislauf gibt von Geben und Empfangen. Und dieses Prinzip, wir sehen daran, dass diese beiden Elemente ja unzertrennbar miteinander verbunden sind. Man kann eigentlich das Geben nicht von Empfangen trennen und das Empfangen vom Geben. Das ist unmöglich. Und das sehen wir auch schon, wenn wir uns die Schöpfung ansehen. Die Prinzipien in der Natur, die sind ganz klar darauf ausgerichtet. Denk einmal an den Wasserkreislauf. Es regnet oder in dieser Jahreszeit sagen wir, es schneit, wie heute Morgen. Es kam etwas runter, Wasser kam runter aus den Wolken. Dieses Wasser fließt in die Flüsse, schließlich in die Ozeane. Und dann verdampft es und steigt wieder nach oben. Es bilden sich Wolken und dann geht es so weiter. Das ist dieser Kreislauf. Ich könnte jetzt ganz viele Beispiele geben aus diesem Bereich. Denken wir nur an den Kohlenstoffkreislauf bzw. Sauerstoffkreislauf, weil das so relevant ist, weil wir heute so viel über CO2, das CO2-Problem hören, sprich Klimaveränderung. Und das ist so, wie Gott es gemacht hat, die Bäume, die nehmen CO2 auf, geben Sauerstoff ab. Wir Menschen und die Tiere, wir nehmen Sauerstoff auf und geben dann das CO2 ab. Und so entsteht dieser Kreislauf. So ist das gedacht, ganz klar. Es gibt ganz viele diese Kreisläufe. Der Stoffkreislauf, den man kennt. Es gibt Produzenten, es gibt Konsumenten und sogenannte Destruenten. Und ich möchte euch jetzt nicht damit langweilen. Ja? Es gibt Produzenten, das sind die Pflanzen. Und dann kommen die Konsumenten, Mensch und Tier, wir ernähren uns von den Pflanzen. Und dann, ich möchte jetzt nicht zu bildhaft werden und das nicht zu sehr ausweiten, jeder weiß, was dann kommt. Dann kommen die Destruenten, die Pilze und Bakterien. Ja, so ist das gedacht. Und dann kommen die Konsumenten wieder, die Pflanzen, und nehmen Nährstoffe, die von den Bakterien und den Pilzen erzeugt werden. Wir sehen, das ist alles, wenn es funktioniert, es ist unglaublich faszinierend, spannend, das zu beobachten. Und das Interessante ist, dass alles, was wir in der Schöpfung sehen, was Gott in der Schöpfung gemacht hat, hat zumindest einen Teil, eine geistliche Botschaft. Es ist ein Hinweis für ein geistliches Prinzip. Und das sehen wir eben auch ganz deutlich. Und dieses geistliche Prinzip, wenn wir über dieses Geben und Empfangen reden, wir hatten ja am letzten Sonntag, wo wir über das Geben gesprochen haben, diese Stelle aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 9, Verse 11 und 12 waren das. Da haben wir gesagt, Gott gibt, spricht Paulus über das Geben, über das Finanzengeben. Und dann heißt es dort, Gott teilt aus. Dann ist es so, dass die Korinther empfangen haben. Und dann heißt es, dass die Korinther, das war das Thema der letzten Woche, unheimlich großzügig im Geben waren. Sie gaben. Und dann, das ist auch ganz wichtig, das gehört zu diesem Kreislauf, dann heißt es, dass andere Menschen überreich waren in Danksagung. Und das ging wieder zurück zu Gott. Wir sehen hier, Gott gibt, wir empfangen, wir geben weiter. Und indem wir weitergeben, wird Danksagung hervorgebracht. Und das ist dieser Kreislauf, den Gott möchte, dass wir ihn verstehen, der so wertvoll ist, wenn wir uns da einklinken, wenn wir uns damit eins machen mit dem, wie das funktioniert. Und die Frage ist natürlich, wo befindest du dich gerade in diesem Kreislauf? Es gibt Zeiten, da befinden wir uns auf der Empfängerseite und dann gibt es Zeiten, wo wir uns auf der Geberseite befinden. Und natürlich, dann gibt es Zeiten, das muss es geben, wo wir auf der Seite sind des Bedankens. Das sollte immer folgen, ganz klar. Das ist das Prinzip. Und diese Verbindung von Geben und Empfangen ist so wichtig. Es liegt ja in der Natur der Sache an sich, dass es ohne Geben kein Empfangen geben kann. Und auch andersrum gilt das natürlich auch. Ohne Empfangen gibt es auch kein Geben. Besser gesagt, um das noch deutlicher zu machen, ohne einen Geber kann wir nicht empfangen. Ohne dass es einen Geber gibt, gibt es nicht, dass wir irgendetwas empfangen könnten. Und natürlich, ohne dass es einen Empfänger gibt, dann kann man auch nicht geben. Wir sehen, wie das total zusammenhängt. Ich möchte nicht zu philosophisch hier heute Morgen sein, aber das ist ganz wichtig, dass wir diesen Zusammenhang uns immer wieder vor Augen landen, weil da landen wir direkt beim Evangelium. Direkt, weil da, das geht es, darum geht es im Evangelium. Das Evangelium sagt, wir Menschen haben ein Problem und da gibt es eine Lösung. Das ist das Evangelium in kurzen Worten. Wir Menschen haben ein Problem, wir sind erlösungsbedürftig. Und die Tatsache, dass wir erlösungsbedürftig sind, dass wir quasi auf der Empfängerseite sind, zeigt, dass es einen Erlöser geben muss. Wenn Menschen, die Gott nicht kennen, die nichts mit Gott im Hut haben, wenn sie ehrlich sind, jeder Atheist, der ehrlich ist, wird eigentlich zu diesem Punkt kommen, dass er einsieht, wir Menschen haben ein Problem. Wir sind erlösungsbedürftig. Wir brauchen Hilfe, und zwar nicht Selbsthilfe allein, sondern wir brauchen Hilfe von außerhalb. Das ist eigentlich das, worauf jeder Mensch kommen sollte, wenn er ehrlich ist. Und wir wissen, Menschen haben sich tausend Ausreden überlegt, wie sie dieser Frage oder dieser Antwort vielmehr ausweichen können, damit sie nicht letzten Endes Gott Dank sagen, weil wir von Natur aus widerstreben, widersetzen uns diesen Gedanken. Das ist ja die Botschaft des Evangeliums, dieser Kampf in uns Menschen. Aber was, wenn wir über das Empfangen reden, was bedeutet das eigentlich, wenn wir sagen, wir wollen von Gott empfangen? Was meint das eigentlich? Und ich möchte hier heute Morgen eigentlich nur eine Bibelstelle erwähnen, und das ist eine typische Bibelstelle für die Weihnachtszeit. Und ich möchte die ganz kurz lesen. Johannes 1, Vers 14 bis 18. Ich lese mal diesen Abschnitt, weil der so kostbar ist, und da werde ich nur einen Vers hervorheben. Und das heißt dort, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wir wissen, das ist Jesus, kam als fleischgewordenes Wort und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes, in Klammern der Täufer, Klammer zu, zeugt von ihm und rief und sprach, dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir, denn er war eher als ich. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. So viele starke Sachen werden hier uns vermittelt. Das ist eigentlich Weihnachten pur in diesen Versen hier vermittelt. Aber ich möchte heute Morgen eigentlich nur über diesen Vers 16 reden. Weil in diesem Vers 16, den wir gerade gelesen haben, wo es heißt, denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade, da ist die Rede davon, von wem wir empfangen, was wir empfangen und wie wir empfangen. Also von wem empfangen wir? Das wird hier ganz klar gesagt. Das heißt hier, Johannes sagt, aus seiner Fülle. Hier deutet er an, dass Gott ein Gott des Überflusses ist. Er ist ein großzügiger Geber. sagt uns etwas ganz Wichtiges über Gott, etwas über seine grundsätzliche Natur. Denn Gott ist ein Gott, der die Fülle hat. Er ist so reich, er ist so voll mit Leben und mit allem Guten, was du dir vorstellen kannst. Deswegen kann uns nur die Güte Gottes zur Umkehr führen. Er ist so reich, dass wir als Menschen ihn mit unseren Bedürfnissen niemals ans Limit bringen werden. Es gibt keine Sache, die zu schwer, zu herausfordernd für Gott ist. Das ist etwas, was ganz stark in uns verankert sein muss, weil manchmal denken wir, ist Gott stark genug oder will Gott oder kann er dieses tun? Er kann alles tun, außer einer Sache, wie wir das schon mal gehört haben. Er kann nicht lügen, das kann er nicht. Und er kann auch deine, meine, unsere Bedürfnisse zutiefst stillen. Er ist derjenige und manchmal und sehr oft tut er es natürlich auch durch andere Menschen, ganz klar. Aber wie wir letzte Woche gehört haben, Menschen sind nicht die Quelle, sie sind nur der Kanal. Gott ist die Quelle. Das ist der große Unterschied. Und Gott ist die Quelle, die unaufhörlich fließt und übersprudelt. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, Bruce Allmächtig. Ob ihr davon gehört habt, diesen Film, das ist eine Komödie und da geht es darum, dass Bruce ein Journalist ist, der unzufrieden ist mit seinem Leben. Er ist unzufrieden mit seiner Arbeit, mit dem, was er hat. Er sagt, das, was ich habe, ist nicht gut genug und wird so richtig ungehalten, er ist unerfüllt. Und eines Tages begegnet er Gott. Das ist alles nur natürlich eine Komödie, ist ganz klar. Und Gott gibt ihm die Legitimation für eine gewisse Zeit, seinen Platz auszufüllen, also Gott zu sein. Total begeistert nimmt er die Herausforderung an und das Erste, was er macht, er nutzt die Power, die er jetzt hat, für seine eigenen Zwecke. Er hat so einen alten, verrosteten Toyota oder irgendetwas, so eine alte Kiste, ich weiß nicht was. Das Erste, was er tut, er glaubt sich oder er spricht in Existenz einen tollen Sportwagen. Dann ist es so, dass er anfängt, weil er ja wie Gott ist, er hört die Bedürfnisse der Menschen. Er hört, wie die Menschen Gebete sprechen. Er erlebt, wie das ist, wenn man jetzt anfangen muss, diese Gebete zu erfüllen und die Gebete zu erhören. Und dann macht er es so, weil es ihm zu viel wird, macht er das so in diesem Computer. Er sagt zu allen Ja. Und dann fängt natürlich das Chaos an. Weil Gottes Ja ist nicht immer das Beste für uns Menschen. Wenn Gott nur Ja sagen würde zu uns, wäre es nicht das Beste. Wenn er uns alles erlauben würde, es ist nicht immer das Beste, wenn er zu allem Ja sagt, was wir uns wünschen. Also jedes Gebet so erhört, wie wir das wollen. Herr, gib mir mehr Geld. Ja, gib mir das. Und er macht das, weil immer Leute, die wollen alle einen Lottogewinn ziehen und beten zu Gott und sagen, lass mich im Lotto gewinnen. Und das macht er dann immer, ja, 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 ja. Und dann stürzt die Börse stürzt ab. Das ganze Wirtschaftssystem geht durcheinander und so weiter. Und er merkt, dass es gar nicht so einfach ist, dem allen nachzukommen. Wie auch immer, er kommt zu einem Punkt, er ist so überfordert, er sagt, ich will nicht mehr Gott sein. Mir reizt. Er merkt, das ist es auch nicht. Was ich eigentlich damit sagen möchte, es ist nie eine gute Idee, Gottes Job im Leben übernehmen zu wollen. Ja, das ist ganz klar. Ja. Aber Gott ist in der Lage, das alles zu orchestrieren. Gott ist in der Lage, jedes Gebet zu erhören. Manchmal denken wir, wie kann das sein? Wie kann es sein, dass ich hier in Münsingen heute Sonntagmorgen etwas bete und Millionen andere Menschen auch zu Gott beten? Wie kann das sein? Wie passt das alles zusammen? In der Zeit der Quantentechnik, der digitalen Technologie, sollte es überhaupt kein Problem sein, für uns zu verstehen, dass Gott ein Multitasker ist. Und zwar nicht nur, wie Frauen zwei Sachen auf einmal machen können oder drei. Mütter können vier Sachen auf einmal machen. Gott kann Tausende, Millionen Prozesse auf einmal abwickeln, ein Vielfaches mehr, wie es ein Supercomputer eben tun kann. Also von wem empfangen wir? Von dem Gott, der die Fülle ist, der reich ist. Was empfangen wir? Hier steht in dem Vers, Gnade um Gnade. Und wisst ihr, wenn es etwas gibt, was wir vor allen anderen brauchen, dann ist es Gnade. Gnade ist so etwas Kostbares. Und Gnade ist mehr als nur begnadigt zu sein. Gnade bedeutet, befähigt zu sein. Befähigt zu sein, und zwar zum Leben. Gnade befähigt uns, unser Leben für Gott zu leben. Gnade befähigt uns, damit wir so leben, dass die Danksagung Gott wieder nach oben steigt, so wie der Wasserdampf nach oben steigt und dieser Kreislauf des Gebens und Empfangens entsteht. Ganz stark ist das, wenn man sich das mal so vorstellt. Und jetzt kommt hier dieser andere Aspekt nur in diesem Vers 16. Hier heißt es eben, nicht nur aus seiner Fülle haben wir empfangen Gnade um Gnade, sondern hier wird uns gesagt, wie wir empfangen. Und zwar steht hier, hier wird gesagt, wir haben empfangen. Und jetzt möchte ich euch heute Morgen ein bisschen herausfordern mit griechischer Grammatik. Ich weiß, die meisten von uns mögen keine Grammatik, aber wenn wir das Wort Gottes verstehen wollen, dann ist es gut, sich so mit diesen Fragen zu beschäftigen, weil dann schließen sich ganz starke Sachen auf. Haben wir empfangen? Dieses steht in der Zeitform im Griechischen im Aorist. Und der Aorist ist etwas ganz Besonderes, weil es beschreibt eine abgeschlossene Handlung in der Vergangenheit. Wir haben, das ist etwas ganz Wichtiges. Und was faszinierend ist, wenn man das Neue Testament liest, studiert und entdeckt, dass alles, was mit der Erlösung, mit dem Werk des Kreuzes zu tun hat, grammatikalisch in der Vergangenheitsform steht. Das ist ganz wichtig hier. Alles, was Jesus getan hat, steht in der Vergangenheitsform. Und am besten wird das ausgedrückt natürlich in Johannes 19, Vers 30, wo Jesus am Kreuz sagt, es ist vollbracht. Da hast du es. Es ist abgeschlossen. Das Erlösungswerk, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Er hat alles getan. Das ist ja die Botschaft des Evangeliums. Und deswegen heißt es in diesen Briefen auch von Paulus, in all den Schriften im Neuen Testament, wo es um über die Erlösung geht, da heißt es zum Beispiel in Epheser 1, Vers 3, da heißt es, er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Das heißt, es ist vollbracht, es ist abgeschlossen. Jetzt werdet ihr nicht erstaunt sein, wenn ich euch sage, dass hier auch in diesem Vers unser Aorist steht. Diese grammatikalische Zeitform. Er hat. Was bedeutet das, wenn es heißt, er hat uns gesegnet? Das heißt, dass da Segen bereitet ist, der wartet darauf, abgeholt zu werden. Da kommen wir gleich noch drauf. Paulus sagt in Epheser 1, Vers 7, in ihm haben wir die Erlösung. Oder auch hier zum Beispiel in 1. Petrus 2, Vers 24, da zitiert Petrus eine Stelle aus dem Propheten Jesaja und sagt, durch seine Wunden seid ihr geheilt. Hier auch wieder der Aorist, ganz wichtig, die Zeitform. Ihr seid geheilt. Und hier ist es etwas, was uns Christen oftmals so in so einen Konflikt bringt und wo wir das nicht in unserem Kopf zusammenbringen. Ich leide hier und Gott sagt, durch seine Striemen sind wir geheilt. Wie kommt das? Wie passt das zusammen? Und in dem Moment, wo wir realisieren, dass wir geheilt sind, dass das Kreuz ein abgeschlossenes Werk ist und nicht noch weitergeführt werden muss, das Werk der Erlösung vollendet ist, in dem Moment, wo wir das realisieren, positionieren wir uns oder geben uns in eine Position, wo wir in der Lage sind, die Heilung zu empfangen. Weil Heilung ist kein Verdienst, ist nicht etwas, was wir uns erarbeiten, ist nicht etwas, wofür wir uns qualifizieren durch unser Lebensstil. Das ist tote Religion. Heilung ist etwas, was ein Geschenk Gottes ist, was wir einfach nur empfangen. Und das ist nicht, was so plötzlich kommt, sondern wir wissen, das ist ein Prozess, ein Ergreifen, ein Empfang nehmen. Und deshalb ist es so, dass Paulus, als er betet für die Epheser, in seinem Gebet, in seinem berühmten apostolischen Gebet, im Kapitel 1, er betet nicht und sagt, Herr, bitte gib den Ephesern, mit Kraft gestärkt zu werden an den inneren Menschen. Oder dass sie gesegnet sind mit jeder geistlichen Segnung. Oder dass sie den Reichtum des Erbes, der Herrlichkeit des Erbes bekommen. Sondern was er betet ist, das lesen wir hier in Vers 18, er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Das heißt, was er tut ist, er betet dafür, dass die Epheser es erkennen. Warum? Es ist vollbracht. Unser Problem ist, dass wir es oftmals nicht realisieren. Dieses Erkennen, diese geöffneten Augen brauchen wir, damit wir verstehen, was Jesus am Kreuz getan hat. Und noch etwas anderes möchte ich jetzt zum Schluss sagen, von dem Vers ausgehend, Johannes 1,16, von diesem, wir haben empfangen. Empfangen, dieses Wort. Ich möchte euch noch mal ein bisschen strapazieren hier mit dem Grundtext. Und deswegen ist es gut, sich damit zu beschäftigen und auch die Übersetzung genau anzugucken. Dieses Wort für empfangen hier ist dieses Wort Lambano. Dieses Wort Lambano, also aus seiner Fülle haben wir empfangen, bedeutet nicht nur empfangen, sondern es ist gleichbedeutend mit nehmen, ergreifen. Es wird sogar gebraucht an einer Stelle in den Evangelien, Jesus gebraucht es dort in den Evangelien, um einen Fisch zu fangen, in Anspruch nehmen. Das sind alles diese Bedeutungen dieses Wortes Lambano. Und das macht ja auch Sinn, weil im Deutschen sagen wir auch, in Empfang nehmen. Wenn du einen Fisch fangen willst, dann reicht es nicht aus, am Ufer zu stehen und zu warten, bis er dir in deine Arme springt. Ja, hier sehen wir schon, hier geht es darum, wir müssen äußerst aktiv sein. Wir begeben uns ins Wasser oder in ein Boot. Wir werfen eine Angel raus oder werfen ein Netz aus und machen uns auf die Suche aktiv, diesen Fisch zu fangen. Das ist diese Vorstellung hier mit diesem Wort Lambano. Und hier sehen wir, eigentlich was dieser Vers uns sagen möchte ist, wenn es heißt, aus seiner Fülle haben wir empfangen, Gnade um Gnade, was es eigentlich deutlich macht, ist, dass hier diese beiden Aspekte, Gnade und Glaube, zusammen, ganz eng miteinander verbunden sind. Gnade und Glauben, das sind die zwei Bestandteile eines erfüllten und überfließenden Lebens. Gnade bedeutet eben nicht, dass man nur wartet, bis die Gnade irgendwie auf einen drauf fällt. Das ist nicht Gnade. Gnade wird uns zuteil, wenn wir sie fangen, wenn wir sie in Anspruch nehmen, wenn wir sie ergreifen. So hat Gott das vorgesehen. Gnade gibt, Glaube nimmt. Und da hast du ihn im Kreislauf. Da ist er wieder. Geben und empfangen. Gnade gibt, Gott gibt Gnade. Glaube nimmt. Ja, und dann sind wir gnädig und geben Gottes Gnadengeschenk weiter. Und das muss auch wieder ergriffen werden im Glauben. Das ist der Kreislauf des Lebens, wie wir ihn auch am Anfang ausgedrückt haben. Ein ganz gutes Bild dafür, um das zum Abschluss zu bringen hier, ist, wenn wir, und das machen wir nicht, ich mache es zumindest nicht mehr so oft in der heutigen Zeit, ich hebe kaum noch Bargeld ab, weil ich mag gar nicht so viel Bargeld rumschleppen. Es gibt keinen Grund für mich und es gibt andere, die würden genau das Gegenteil tun, die sagen, ich muss unbedingt Bares haben. Aber es gibt ja diese Bankautomaten, überall gibt es diese Bankmaschinen. Und wenn wir Bargeld brauchen, wenn wir Bares brauchen, gehen wir zu diesen Bankautomaten und machen eine Abhebung, eine Barabhebung. Wir wissen, wir gehen zu diesen Bankautomaten in der Gewissheit, da ist etwas auf unserem Konto. In der Gewissheit, etwas zu empfangen. Wir gehen da rein, volle Glaubensgewissheit, und dann zücken wir unsere Karte, stecken die Karte in den Schlitz, und dann kommt Folgendes, unser fünfstelliger PIN, J-E-S-U-S. Das ist der PIN, der uns Zugang verleiht, unser Glaube an Jesus, und dann hören wir einige Geräusche, wir wissen nicht, was da abgeht, es rattert, es flattert, dann geht plötzlich ein Fach auf und dann liegt ein Stapel Geld. Dann vielen, vielen Schweizer Franken liegen da in dem Fach. So, jetzt kommt, wir sind noch nicht fertig. Ja, wir haben Zugang, das Fach geht auf, es ist da. Jetzt kommt Lambano. Es sei denn, dass du da reingreifst und es rausholst, wirst du kein Bargeld haben. So einfach geht das. Lambano bedeutet reingreifen, das Geld nehmen und dann ausgeben oder was auch immer. Ja, das dürfen wir nicht vergessen. Und dieses Nehmen, dieses in Besitz nehmen, ergreifen. Das ist etwas, was Gott sehr wohlgefällig ist. Das heißt, wer von Gott empfangen will, muss glauben, dass er ist. Das reicht aber nicht, sondern er muss glauben, dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Dieses aktive Suchen, Lambano. Und deswegen feiern wir Abendmahl. Das, was wir gelesen haben in Johannes 1, Vers 16, aus seiner Fülle haben wir empfangen, Gnade um Gnade. Das ist, was wir im Abendmahl praktizieren. Das ist, was wir tun. Das Abendmahl ist sein Gnadenangebot, welches wir im Glauben in Empfang nehmen. Deswegen ist es so schade, wenn das Abendmahl einfach nur so als ein Ritual durchgeführt wird, weil es ist viel mehr. Es ist das, was Gott uns geschenkt hat, damit Golgatha sichtbar wird, spürbar wird, schmeckbar, erfahrbar wird und wir eine Möglichkeit haben, das zu realisieren, was er getan hat am Kreuz. Das Abendmahl bedeutet, Gnade um Gnade aus seiner Fülle zu empfangen. Und ich nehme nur eine Stelle hier aus diesen Abendmahltexten. Während des Abendmahls, während des Essens zusammen waren, denn des normalen gemeinschaftlichen Essens, des Passa, des Peschach-Essens dort an diesem Abend, da heißt es, während sie aßen, nahm Jesus Brot, ja, Lambano, da steht er, nahm Jesus Brot, segnete, brach und gab es den Jüngern und dann sagt er, nehmt, esst, dies ist mein Leib, nehmt, empfangt, Lambano, das ist dieses Wort, was hier steht, nehmt. Und das ist das, was wir im Abendmahl tun. Und das ist auch das, was wir heute Morgen praktizieren wollen. Wir wollen an diesen Tisch gehen und gleich werden uns Biagio und Carmela uns nochmal einmal anleiten und uns darin mitnehmen. Wir wollen an diesen Tisch gehen und uns bewusst machen, was hier ist. Das ist Johannes 1, Vers 16. Aus seiner Fülle haben wir empfangen Gnade um Gnade. Und was immer es ist, was du brauchst, was du denkst, dass du von Gott brauchst, das findest du hier ausgedrückt in dem Tisch. Wenn wir Heilung benötigen, hier ist der Tisch der Heilung. Wenn wir Durchbrüche in unserem Leben brauchen, hier ist der Tisch, der uns Durchbrüche verheißt und damit beschenkt. Wenn wir den Frieden verloren haben, innerlich die Balance verloren haben, hier ist der Tisch, wo wir erinnert werden, dass es einen Friedefürst gibt, dass es jemanden gibt, der Friede in unser Leben hineinbringt. Amen. Gebracht hat durch das, es heißt, er hat Frieden gemacht durch das Blut seines Kreuzes. Alles findest du dort in diesem Tisch. Das ist seine Versorgung, sein Versorgungsangebot. Das Einzige, was wir tun müssen, ist, nehmt, empfangt. Und das wünsche ich uns allen, dass wir in dieser Zeit ganz schlicht und einfach im Glauben empfangen, was er für uns bereitet hat. Das ist nicht mühselig, nicht anstrengend, nicht krampfig, religiös. Da müssen wir uns nicht für abstrampeln. Wir müssen nicht uns irgendwie in andere Sphären begeben, um das zu geben. In dem Moment, wo wir im schlichten, kindlichen Glauben das annehmen, was er vollbracht hat, wissen wir, es gehört uns. Wir empfangen es. Wir verinnerlichen es. Es gilt für uns.
Jesus, deinen Sohn für uns, durch ihn ist dein Heil erschienen. Gnade im Überfluss lässt uns freimütig vor dir stehen und beschreibt uns durch.